Willkommen zu Treffpunkt Werkstatt, deinem Podcast, bei dem innovative Unternehmer aus und um das Handwerk zusammenkommen.
So, hallo und herzlich willkommen zurück zur dritten Folge im neuen Jahr Treffpunkt Werkstatt mit der Hanna wieder und mir und einem wunderbaren Gast heute. Dem ist letzte Woche Folgendes passiert. Bei einer Bauleiterbesprechung kam der Klimaanlagenbauer und sagte, wir müssen Bauzeitenverzögerungen anmelden. Und daraufhin die Frage, ja warum? Und dann sagte er, ja, die Klimaanlage war auf einem Schiff und dieses Schiff kam nicht durch wegen dem Suezkanal-Blockade. Und dann sage ich, ja gut, wann kommt das Schiff an? Und als Nachfrage hat dann der Klimabauer gesagt, nein, es war auf dem Schiff. Und wie jeder aus den Medien weiß, kommt dieses Schiff erstmal nirgendwo mehr hin. Und diese Person, die uns diese Geschichte der Woche erzählt hat, ist der wunderbare Benny Fleig von der Firma Ritter Sport. Hallo Benny, schön, dass du da bist.
Hi Jan, grüß dich.
Und natürlich auch wunderbare Hanna. Du darfst auch was sagen heute.
Hi ihr zwei, ich freu mich auf die Folge, vor allem, weil ich dich, Benny, noch nicht kenne, nur aus Erzählungen vom Jan. Und er mir seit einem Jahr erzählt, dass du unbedingt Gast unseres Podcasts werden musst. Und die Geschichte der Woche zeigt schon, dass da bestimmt einige witzige Sachen bei rauskommen heute. Und ich würde mich einfach freuen, wenn du dich einmal vorstellst. Wer bist du? Was machst du? Was machst du vor allem bei Ritter Sport? Und warum bist du hier bei uns im Podcast?
Ja, Benny Fleig, mein Name. Bin jetzt seit 2004 bei Ritter Sport, also schon eine ganze Weile. Und betreue da eigentlich alle Themen rund ums Energiemanagement und seit neuem auch im Bereich Gebäudemanagement tätig. Sprich, bin verantwortlich für alle Gebäude, vom Neubau über die Instandhaltung bis hin zum Abriss, und betreue da sämtliche Projekte, aber auch so den Daily Betrieb. Sowohl am Standort bei uns, Ritter Sport kennt man ja. Alle Tafeln, die in die weite Welt gehen, kommen hier aus Waldenbuch. Und von dem her, dieses Werk darf ich betreuen, aber eben auch unsere kleinen Außenstandorte. Wir haben in Dettenhausen noch ein Lager, wir haben noch ein paar kleinere Liegenschaften wie in Berlin, eine bunte Schokowelt etc. pp. Und da stehe ich eben mit Rat und Tat zur Seite, wenn es Fragen zu den Gebäuden gibt, beziehungsweise darf mit meinem Team hier auch eben die Instandhaltung machen. Nebenbei mache ich noch das Energiemanagement. So bin ich auch groß geworden. Habe meine Lehre bei Ritter gemacht, klassisch, als Mechatroniker. Und da habe ich, glaube ich, dann auch nach der Lehre in Jans erst einmal irgendwann kennengelernt.
Nein, wir haben uns während der Lehrzeit kennengelernt.
Stimmt, während der Lehrzeit schon.
Während der Lehrzeit waren wir uns kennengelernt, ja.
Da haben wir das erste Mal Kabel gezogen zusammen, so ungefähr.
Bio-Anlage war das damals, ja.
Genau, und also ich habe von der Pike auf angefangen, habe Kabelzug gemacht, habe alle Heizung, Lüftung, Klima, aber auch Steckdosen, hauptsächlich Beleuchtung in den Hallen installiert und so weiter. Und habe dann so meinen Weg gemacht, habe dann größere Projekte begleitet, immer im Bereich Gebäude, also HLK, MSR, Technik, viel programmiert auch. Und bin jetzt eben seit anderthalb Jahren Teamleiter für die Gebäudetechnik und darf die ganze Energiemanagement-Zertifizierung machen nach 50.001, sprich aber auch so die ganzen Effizienzprojekte bei mir. Mit E-Mobilität beschäftige ich mich ziemlich viel und so weiter und so fort. Also bunter Blumenstrauß.
Ja. Spannend. Genau. Das heißt, im Zuge dessen war dann wahrscheinlich auch diese Schiffsgeschichte entstanden.
Ja, genau. Wir bauen gerade hier am Standort eine große, unsere Schokozentrale. Die Bewohner werden zum einen unsere Demand-Abteilung sein, also alles rund um Vertrieb und Marketing und eben auch unsere Innovation, die dann hier eben neue Schokokreationen entwickeln darf. Die kriegen ein neues Reich, wunderschön designt. Und wir sind in den letzten Zügen im Innenausbau gerade. Und hier gab es jetzt eben die lustige Geschichte mit dem Suezkanal und der Evergreen.
Ja. Ja, das ist ja, also ich finde das immer wieder faszinierend. Wie gesagt, wir kennen uns ja jetzt wirklich auch schon knappe 15 Jahre und sind immer mal wieder schnittpunktmäßig zusammengekommen. Und Ja, jetzt unabhängig von der Pandemie, aber vor der Pandemie, du hast jetzt auch Energiemanagement gesagt, du hast jetzt dezent unterschlagen, dass du dafür auch irgendwie als Speaker noch unterwegs bist. Wie genau funktioniert denn so dein Tagesablauf? Weil von allem, was du jetzt gerade erzählt hast, da wäre jetzt so der Tag voll. So.
Ja, wohl wahr, wohl wahr. Mein Tag ist wirklich reichlich gefüllt. Ja, als Speaker bin ich in der Tat auch noch hier und da mal tätig, da vor allem im Bereich Energiemanagement. Nächste Woche steht wieder ein Vortrag an bei der Außenhandelskammer. Hier die Details sind es die Chilenen, die hier wissen wollen, wie wir unser Energiemanagement eingeführt haben, gemeinsam mit dem Energieministerium. Darf ich da einen Vortrag halten hinsichtlich ja, Energieoptimierung, Managementsystem, Einführung etc. im Unternehmen, in der Lebensmittelbranche? Habe aber auch schon an diversen anderen Tagungen teilgenommen. Ja, aber wie läuft der Tag ab? Klassisch, ich fange meistens, mein Tag beginnt mit einem Spaziergang. Ich laufe jeden Tag ins Geschäft, von dem her, das macht schon mal so der Einklang ins Geschäft, Musik ins Ohr. Und dann 6:45 Uhr Abmarsch, dann bin ich um 7 Uhr im Geschäft, wunderbar. Kaffee darf dann morgens auch nicht fehlen, bin einer der ersten im Büro. Ja, dann trudelt meistens mein Team ein, so nach und nach. Der ein oder andere ist meistens auch schon da. Aber der Großteil kommt dann erst. Dann wird meistens eine kleine Teambesprechung gemacht, was steht heute an, wer kümmert sich um was. Morgens ist noch relativ ruhig, was das Telefon betrifft. Und dann startet man den Tag. Geprägt ist meistens von vielen Meetings, viel Strategisches auch, die ein oder andere Baubesprechung etc. pp. Und die Speaker-Tätigkeit findet dann meistens so wie heute auch abends statt. Also das ist mehr Hobby von mir wie Beruf. Ja, aber ich will es nicht missen, weil man lernt unheimlich viele tolle Leute kennen, auch Erfahrungen, die einen weiterbringen, wenn man dann mal von einer größeren Bühne vielleicht auch steht etc. von dem her. Ja. Tag ist wunderbar gefüllt, also mir wird es definitiv nicht langweilig bei der Vielzahl an Projekten, die bei uns anstehen.
Wie ist es? Du hast ja eine handwerkliche Ausbildung, wenn ich das richtig verstanden habe, als Mechatroniker. Hast aber von Anfang an bei Rittersport gearbeitet. Das heißt, du warst schon immer in diesem riesen Unternehmen tätig. Und jetzt bist du ja, so wie ich es jetzt verstehe, eher in der Koordination, Organisation von wahrscheinlich Handwerkern unterwegs und schaust, dass die verschiedenen Projekte, die ihr da laufen habt, funktionieren. Wann hat dieser Wechsel stattgefunden? Hast du noch eine Zeit als Mechatroniker nach deiner Ausbildung gearbeitet oder war das von Anfang an, dass du dann in diese Management-Ebene reingeschoben, also diese
Nee.
Organisationsebene reingeschoben bist?
Nee, überhaupt nicht. Also angefangen habe ich wirklich klassisch als Elektriker. Ich habe bestimmt 3, 4 Jahre wirklich hier Kabel zugemacht, von einem klassischen 3x1,5 und habe Beleuchtung in einem Büro gemacht, habe Datenkabel angeklemmt, habe ja, vielleicht auch mal ein bisschen KNX programmiert etc. Bis hin zum 300 Quadrat Einzelader für eine fette Maschine, wo ich ziehen musste. Und war da klassisch, ich sag mal, ja, junger Facharbeiter, habe einen alten Hasen an die Seite gekriegt, damals Kurt Ries hieß er, den habe ich beerbt. Und wir sind zusammen durchs Unternehmen und haben klassisch Instandhaltung gemacht und kleine Umbauten. Also ja, mein Arbeitsplatz war auf der Leiter und an der Kabeltrasse. Ja, so kann man das sagen. Und ja, das hat sich dann so ergeben, über die Jahre einfach, dass dann eben irgendwann. Ja, kam dann ein kleiner Büroumbau, dann hieß es, mach das mal von der Materialbeschaffung bis hin zur Umsetzung in Eigenregie. Dann hat man vielleicht auch mal vorneweg schon eine Kostenschätzung abgeben dürfen und dann ist das halt immer mehr geworden. Und hat auch Spaß gemacht, ja. Und so ist der Weg entstanden. Also von der Pike ab aus der Praxis.
Einfach weiterentwickelt dann.
Genau.
Das heißt, es war auch nicht geplant, dass du in die Richtung gehst, sondern es hat sich so ergeben und du bist dann da hingewachsen.
Ja, ich habe dann irgendwann in Abendschule meinen Techniker gemacht. Also 4 Jahre Abendschule, staatlich geprüfter Elektrotechniker. Ja, und Samstagsunterricht eben klassisch. Und dann hat sich's schon so ein bisschen dahin entwickelt. Also es war schon auch mein Wunsch, in die Richtung ein bisschen zu gehen. Raus aus dem Feld und ein bisschen mehr ins Büro, beziehungsweise auch ein bisschen mehr operativer. Mittlerweile würde ich mir wünschen, ich würde wieder ein bisschen mehr wirklich auch arbeiten. Es tut manchmal gut, am Wochenende, Samstag habe ich es mir mal wieder gegeben. Und Zimmermann hat versehentlich eine Spax in 185 Quadrat Zuleitung von einer großen Anlage von uns reingedreht. Dann hat es einmal gefunkt und geraucht und gequalmt und kleine Flammen geschlagen und die Maschine ist gestanden. Dann durften wir Samstag gleich anreißen und durften hier flicken. Und dann habe ich gedacht, komm, das probierst du mal wieder, ob das noch kann. Das hat noch geklappt. Ja, und heute darf ich mich eher mit so Leuten wie Jan rumschlagen, mit Angeboten einholen, mit PV-Anlagen. Aber ist auch cool, macht auch Laune.
Man muss dazu sagen, du bist jetzt seit November 2019, bist du, glaube ich, in der Position, gell? Ja. Und ich werde es auch nie vergessen, ich laufe da rein und sehe dich und sage so, hör mal, wie bist du heute angezogen? Was stimmt nicht mit dir? Aber weil quasi die Techniker vom Ritter haben eigentlich alle quasi ihre Arbeitshosen an und er kam mir da in Jeans entgegen und ich dachte, wo sind wir jetzt hier gelandet? Und da haben wir dann quasi dann das festgestellt. Ja. Nee, das ist ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Weg, den du gegangen bist, wie man ja unschwer raushören könnte. Das war auch einer der Hauptgründe, warum jetzt schon, ich, wie gesagt, ein Jahr lang drin rummache, dass wir mal deine Person vorstellen, weil die einfach wahnsinnig interessant ist. Jetzt haben wir mal so ein bisschen den groben Rahmen abgesteckt. Jetzt weiß ich, was mein, also wir kennen uns jetzt schon ziemlich lange und jetzt hatten wir es vorhin von Vielfalt und Vielfältigkeit ist ja auch im Endeffekt das, wofür Rittersport steht, sei es jetzt irgendwie entweder politisch oder wie auch immer, aber sowohl auch die Farbenvielfalt in den Schokoladen, die ist ja auch unglaublich groß. Und da ist eine Frage, was ist deine Lieblingsschokolade?
Also bis vor einem Jahr hätte ich dir noch gesagt, dass ich total auf die klassische Vollmilch stehe, also auf die blaue. Mittlerweile muss ich sagen, hat sich gewandelt. Die neue Kakao-Klasse ist mein absoluter Favorite. Ich stehe total auf dunkle Schokolade. Und ich finde die Kakao-Klasse, die wir auf den Markt geworfen haben mit der Ghana oder der Nicaragua, das ist wirklich so, das sind meine Sorten, wo ich sage, boah, geil. Mhm. Für alle, die es nicht kennen, was das Besondere an der Schokolade, wir haben es geschafft, hier wirklich sortenreine Kakaobohnen in eine Tafel zu bringen. Das ist im Massensegment wirklich einzigartig, dass wir wirklich sagen können, in der Tafel steckt wirklich nur Schokolade aus Ghana oder aus Nicaragua oder ja. Mhm. Weil normalerweise kommt Kakao, kauft man bei einem Großhändler, sage ich mal, und hat dann so den Mix aus vielem und hat da gar nicht wirklich sortenrein den Bezug. Und wir haben es eben geschafft, das sortenrein hinzukriegen und es ist wirklich was Tolles. Und ich finde, das schmeckt man auch. Und jetzt, man schmeckt da auch wirklich Unterschiede. Also wenn man jetzt eine Schokolade nimmt, wo die Kakaobohne aus Ghana kommt oder die dann vergleicht mit einer Schokolade, die aus Nicaragua kommt, das sind wirklich geschmackliche Unterschiede. Das ist ähnlich wie beim Wein. Da ist es gang und gäbe. Man hat eine Tafel aus, man hat eine Flasche aus, ein Barolo und man hat einen Lambrusco oder so. Und das schmeckt man auch. Und so ist es bei der Schokolade auch. Und die hat es mir wirklich angetan. Die esse ich gern, weil die so ein bisschen besonders ist. Der zweite Teil, was an der Schokolade besonders ist, da ist fast nichts mehr drin außer Schokolade. Also wir haben eigentlich nur noch Kakao, Kakaobutter, Zucker. Das war's. In der einen ist noch ein bisschen Milchpulver, aber mehr auch nicht. Also keine Aromastoffe und gar nichts. Das macht es irgendwie besonders, finde ich. Die esse ich einerseits wegen dem Geschmack sehr gern, aber andererseits auch, weil das ist so meine Überzeugung widerspiegelt, dass es braucht keine Aromastoffe. Es ist so dieses Nachhaltige wirklich in der Tafel Schokolade.
Ja, das ist ja auch immer, glaube ich, so das, wo sich Ritter einfach auch immer von allen abgehoben hat. Und also ich begleite es ja jetzt auch schon eine Weile. Muss ja dazu sagen, wir haben ja früher auch die Photovoltaikanlagen, die ersten damals draufgebaut. Damals noch unter der Leitung von Herr Alfred Ritter persönlich, himself. mittlerweile ist es ja echt witzig, weil es ja quasi in deiner Hand ist. Und Ja, die Hanna hat jetzt hier gerade ein Standbild, aber du müsstest, du
Ja,
hörst mich noch?
ich höre euch noch. Ich glaube, ihr hört mich auch noch. Also
Ja, wir hören
ich
dich auch.
folge dem Gespräch. Ich finde es spannend. Benni, du hast dich jetzt selber angehört, fast wie so ein Schoko-Experte. Aber du bist schon noch so, hast du viel Berührungspunkte zu eurer Produktion und so? Wie viel siehst du davon wirklich? Oder bist du den ganzen Tag eigentlich mehr oder weniger auf Baustellen beziehungsweise mit Schadensfällen betraut?
Nee, also wir sind ja immer noch ein Familienunternehmen. Im Prinzip kennt hier bei uns jeder jeden. Vor allem, wenn man nicht auf die Gosch gefallen ist, wie vielleicht eh hier, hat dann den einen oder anderen noch ein bisschen ein freches Mundwerk. Das kommt bei mir schon mal vor. Zu unserem CFO habe ich ja mal gesagt, ich bin nicht frech, sondern verbal überlegen. Das hat er mich komisch angeschaut, aber war cool. nein, Spaß beiseite. Ja, man kennt sich hier und ich bin auch viel in der Produktion, weil letzten Endes das ist ja das, worauf es ankommt, dafür, wo wir stehen. Wir wollen einfach gute Schokolade machen. Und deswegen ist es, glaube ich, auch ganz arg wichtig, dass jeder weiß, was wir tun und sich auch viel an der Basis aufhält. Letzten Endes bin ich ja Dienstleister für unsere Produktion, und Logistik in erster Linie. Die müssen ja Räumlichkeiten haben, um die perfekte Schokolade zu kreieren. Und dazu muss ich die Anforderungen von meinem Kunden auch kennen. Dazu muss ich auch, wie man so schön sagt, an den Gemba gehen, an den Ort des Geschehens und wissen, was sind die Anforderungen. Und deswegen bin ich ganz viel an der Produktionslinie. Und ich muss auch gestehen, eine Tafel frisch vom Band schmeckt am besten. Deswegen, dem kann ich nur zustimmen.
Ich hab hier meine Kollegin, die sitzt noch mit im Büro und die verfolgt unser Gespräch so nebenher mit. Und die schreibt mir gerade auf einem Post-it und fragt, ob du denn jede Woche ein Schokopaket bekommst.
Ja, in der Tat, wir kriegen freitags immer unsere Wochenendration, weil wir haben während der Arbeitszeit All You Can Eat, weil jeder Mitarbeiter quasi die Qualität in Person ist. Deswegen auch die Anweisung, während der Arbeitszeit esst so viel ihr wollt, und meldet, wenn was nicht passt. So trägt jeder ein bisschen dazu bei, dass wir wirklich immer auch gute Schokolade machen. Nur mit nach Hause nehmen ist natürlich nicht gestattet, das wäre Diebstahl. Dafür aber, weil wir ja Samstag, Sonntags in der Regel nicht arbeiten, kriegt man freitags immer ein Päckchen mit nach Hause, sodass man auch das Wochenende überlebt. Also,
Okay, das heißt, dein Hauptnahrungsmittel ist Schokolade.
muss ja gestehen, die ersten 3 Monate isst man sich zu Tode und dann wird es weniger.
Ja, das glaube ich. Ja, das glaube ich
Also
irgendwann.
man muss auch dazu sagen, ich war ja 3 Monate im Werk damals mit Benny. Also wir haben die Photovoltaikanlage gemacht und ich war dann nochmal separat 3 Monate dort, um das alles auch mal anzugucken. Ich habe 9 Kilo zugenommen. Und in diesen 3 Monaten. Man muss natürlich auch dazu sagen, es ist wirklich auch wahnsinnig verführerisch, weil du natürlich auch wirklich, du musst natürlich schon die Hygienevorschriften ein, also du kannst jetzt nicht einfach da in das Band reingreifen, aber es gibt natürlich diese Lektörinnen, die das dann halt können und denen sagst du, ich hätte gern die Tafel da. Und dann kriegst du genau die Tafel und diese Tafel lebt dann auch nicht sehr lange. Das ist schon, und man muss auch dazu sagen, also diese Wochenendration, die ist echt beliebt. Also da geht's schon, also da kriegt man jetzt nicht unbedingt nur den Schrott mit, sondern da wird
Nein, nein, nein.
schon das, also es ist nicht irgendwie so ein Reste verwerten an die Mitarbeiter. Ja, das ist schon.
Nee, überhaupt nicht. Und das ist auch immer reichlich. Also es sind meist schon so 500 Gramm.
Ja, also es reicht, um Wochenende zu überleben.
Ja.
Jetzt ist es so, wir hatten mal so ein bisschen so kleine Gespräche. Ich weiß jetzt nicht, ob du das sagen darfst, aber wie hat sich jetzt zum einen durch das jetzt nicht durch den Suezkanal, aber durch diese ganze pandemische Situation das verändert, weil im Endeffekt mein persönliches Kaufverhalten war, ich habe erstmal mehr Schokolade gekauft am Anfang. Und wie habt ihr das gemerkt oder wie war eure Erfahrung damit?
Ja, also man muss sagen, wir hatten jetzt nicht den Absatzboom. Man hat sich da auch lange darüber Gedanken gemacht, warum haben wir jetzt nicht so den Mega-Absatzboom? Und dann haben wir das Kaufverhalten der unserer Kunden auch mal analysiert. Und das liegt einfach daran, dass in dieser Pandemiezeit die Leute doch, also einkaufen war kein Vergnügen mehr. Man ist in den Supermarkt gegangen, weil man es musste. Und jetzt ist die Ernährung halt auch im Wandel und ich sage mal Nachhaltigkeit beziehungsweise die gesunde Ernährung steht bei vielen doch auch im Fokus. Und deswegen schreiben nicht mehr so viele Schokolade auf ihren Einkaufszettel. Das ist einfach so. Wir hatten jetzt auch keinen Einbruch. Wir hatten aber auch keine megamäßige Steigerung. Und natürlich, was jetzt auch kein Geheimnis ist, Wir haben ein unheimlich starkes Auftreten an solchen Verkaufsstellen wie Flughäfen, Bahnhöfen etc. Auch unsere Werbung kennt man ja von den Bahnhöfen immens. Diese bunten großen Plakate auf den deutschen großen Bahnhöfen, die sind einzigartig, die fallen auf. Das macht keiner so wie wir. Und genau das ist ja aber das, was zum Erliegen kam irgendwo. Also die Leute sind nicht mehr gereist. Die Leute, es fanden weniger Dienstreisen statt. Man ist weniger gependelt, man hat mehr im Homeoffice verbracht, man hat sich weniger bewegt auch und der ein oder andere hat sich wirklich auch gesünder ernährt. Und Schokolade ist aber in meinen Augen ein sehr gesundes Nahrungsmittel. Also ich glaube, da gibt es viel, viel Schlimmeres wie Schokolade. Die verbindet es nur immer irgendwie mit ungesund. Aber eigentlich ist es ja Obst, wenn man genau nehmen, also wächst ja an einem Baum.
So. Das ist so, Punkt. Schokolade ist ein Obst. So, das ist doch, ja. Wie ist es, also du sagst, okay, so daher habt ihr euch so ein bisschen hergeleitet, aber wie ist es allgemein jetzt, habt ihr, das heißt aber dein bei euch der Umbau an, du sagst, ihr habt ein neues Zentrum für eure Entwickler gebaut, hast du eingehend gesagt, habt ihr da irgendwie, hat sich da was bei euch verändert oder sagt ihr, nee, wir gehen weiter vorwärts und nehmen weiter Schwung auf?
Natürlich, wir nehmen weiter Schwung auf. Also wir haben nichts gestoppt, wir haben nichts abgeblasen jetzt aufgrund von Corona etc., sondern wir haben unser Ziel und das ziehen wir durch. Und wir sind ein gesundes Familienunternehmen, deswegen, das geht auch alles gar kein Thema. Von dem her, ja, wir lassen uns durch eine Pandemie nicht stoppen in unserer Mission, die Welt ein wenig schokoladiger zu machen.
Das ist doch schön. Hast du bei den Handwerkern drumherum irgendwie was wahrgenommen, dass sich was verändert hat? Wir haben ja jetzt gerade, das merken wir haben eine Zimmerei, Dachdeckerei extrem, ist dieser Holzmarkt, der ja gerade sehr ins Wanken gerät, sage ich jetzt mal. Ja. Habt ihr da mit mehreren Bauvorhaben, sage ich jetzt mal, merkt ihr da was?
Immens.
Und wie gehst du damit um dann?
Immens natürlich. Also ja, gerade das Holzthema, das spüre ich auch von meinen Schreinern, die unsere Möbel bauen etc. Hier Spanplatten ist das große Problem. Ich kann es gar nicht fassen, aber ja. Ja, also da haben wir natürlich an vielen Stellen Probleme. Auch die Preise explodieren vom Handwerk. Ja. Es ist ja kein Geheimnis, man kriegt kaum noch Handwerker her. Da merkt man schon den Facharbeitermangel im Handwerk, finde ich, merkt man am extremsten. Warum auch immer der Beruf nicht mehr so sexy ist im Handwerk, finde ich. Wenn man so sich jetzt die Jugend anschaut, jeder geht studieren, jeder macht wunderbar, aber keiner möchte mehr so sich die Hände schmutzig machen. Ich finde es aber unheimlich wichtig, also dass man, auch wenn man dann irgendwann einen Bürojob hat, man muss die Basis mal kennengelernt haben und man muss wissen, über was man redet. Ich glaube, ich könnte heute viele Dinge nicht so beurteilen, wie ich es kann, weil ich eben auch selber mein Kabel gezogen habe, weil ich mal selber Dämmwolle kratzend im Nacken hatte. Mhm. Dann kann man auch vieles viel einfacher einschätzen. Aber ja, um zurückzukommen auf die Pandemie, man merkt es unheimlich, dass das Materialmangel ist, egal bei was, ob es bei Türschlössern ist, bei Türbeschlägen, also sprich alles, was mit Stahl irgendwo zu tun hat, Klimakanäle etc. pp. Allein wie der Kupferpreis gestiegen ist, wie der Stahlpreis gestiegen ist, gigantisch. Das merken wir natürlich. Wie wir darauf reagieren, ja, schwer zu sagen. Dadurch, dass die Technik im Prinzip ja nur ein Nebenprodukt ist, in Anführungszeichen. Also wir sind ja nur dafür da, um die Rahmenbedingungen zu schaffen. Mhm. Das ist ja jetzt nicht unser Hauptgeschäft. Unser Hauptgeschäft ist und bleibt Schokolade machen. Müssen wir da irgendwie durchkommen. Wir pflegen sehr, sehr gute Verhältnisse mit unseren Lieferanten. Kann man, glaube ich, schon sagen. Auch sehr partnerschaftlich und auf Augenhöhe. Und das hilft uns, glaube ich, in der Zeit sehr jetzt, dass wir einfach ein sehr offenes Verhältnis zu den Schreinern, zu den Elektrikern, zu allen pflegen und da auch, glaube ich, hoffe ich zumindest, fair umgehen mit denen und dass man darüber redet, über die Problematik, dann findet man meistens auch gemeinsam einen Weg, der für beide einigermaßen in Ordnung ist.
Ja. Ich ist eine gute Sache, finde ich gut, dieses Thema langfristig partnerschaftliche Beziehungen zu pflegen zu auch Kollegen, das oder ja in dem Fall Zulieferer bei euch sind es ja die Handwerker, ist ja immer eine gute Sache. Ich finde die Aussage, da würde ich gerne drauf zurückgehen, auf was du gerade gesagt hast, du findest es wichtig, dass man mal an der Basis war und die Ausbildung gemacht hat und selber mal Kabel gezogen hat, dann weiß man, wovon man redet. Ich finde, du machst, also dein Werdegang ist ja auch ein Paradebeispiel dafür, dass man auch mit einer handwerklichen Ausbildung nicht diesen klassischen und dann gehe ich auf den Bau und ziehe mein Leben lang Kabel, sondern dass es ja so vielfältig ist. Es gibt ja unwahrscheinlich viele Möglichkeiten im Handwerk dann Karriere zu machen. Und du hast eine klassische Handwerksausbildung, hast dich einfach weiterentwickelt und machst jetzt das Energiemanagement und das Gebäudemanagement bei Rittersport ist ja irgendwie ein Werdegang, den man jetzt nicht so alltäglich im Kopf hat, wenn man an Handwerk denkt und Karriere im Handwerk.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich kann jeden nur dazu ermutigen. Also eine Ausbildung ist Gold wert. Mir hat meine Ausbildung auch unheimlich viel Spaß gemacht. Wir haben extrem viel gelacht in der Ausbildung und aber auch ganz viel gelernt. Von dem her, also da kann ich an der Stelle nur Werbung machen, dass die Leute sich hier. Ein Studium ist gut, ein Studium ist wichtig und die brauchen wir auch, aber wir brauchen auch die Leute, die jetzt noch wirklich auch wissen, wie man eine Schraube löst und es nicht nur aus dem Buch kennen.
So die Praxis noch gelernt haben.
Ja. Und ich finde das auch Gold wert, also wenn das ist traurig, wenn man heute auf eine Baustelle geht. Ja, mit Deutsch kommt man an vielen Stellen nicht mehr arg weit. Also, ich finde es aber schade, weil eigentlich ist die klassische Handwerkskunst mit dieser Genauigkeit, die wir in unserer Mentalität haben, etc., die macht es ja aus. Also, wenn ich heute schaue, die Elektriker oder auch zum Teil die Maler, die wir haben, mit was für einer Genauigkeit die hier arbeiten und mit welcher Sorgfalt. Und gerade im Lebensmittelbetrieb ist das, glaube ich, unheimlich wichtig und viel wert, weil wer möchte schon irgendwelche Fremdkörper in der Schokolade finden? Und da braucht man einfach eine gewisse Sensibilität, da erwarten wir auch eine gewisse Qualität und nicht dieses schnell, sondern wir wollen ja hier wirklich auch eine gute Technik haben in der Produktion. Und da muss der Maler einfach noch ein bisschen auch weiterdenken, der muss vielleicht ein bisschen sorgfältiger abdecken, der muss, wir müssen hier bei uns immer so ein 3D-Check, nennen wir es, wo man ringsherum alles betrachtet, können Kontaminationen fürs Produkt auftreten und so weiter, da müssen wir ganz viel Sorgfalt am Tag legen und das ist auch wichtig und da brauchen wir einfach gute Handwerker.
Wie habt ihr das? Wie habt ihr das eingeführt? Also das gab es ja wahrscheinlich nicht schon immer, sondern das hat sich wahrscheinlich auch entwickelt. Wie habt ihr da so Standarde für Handwerker und auch Prozesse für Arbeiten bei euch eingeführt? Und wie kontrollierst du das dann auch wirklich in dem Bauabschnitt? Also wie ist da die Kontrolle da davon?
Also nehmen wir mal den 3D-Check. Wir hatten Kollege von mir eingeführt, ist einfach ein Formblatt letzten Endes, wo einfach der Prozess dargestellt ist mit verschiedenen Checks, die man machen muss. Dann muss der Anlagenverantwortliche mit unterschreiben auf dem Blatt, gemeinsam mit dem Projektverantwortlichen und dem Handwerker. Das wird auch ausgehängt auf der Baustelle. Die Baustelle wird klar gekennzeichnet. Der 3D-Check kommt dazu und so hat man eben auf einen Blick ersichtlich, jawohl, alles vorhanden. Genau, und das muss ausgehängt werden. Und wenn ich jetzt durch die Fabrik laufe und ich sehe da eine Baustelle, dann sehe ich auch sofort, ist der 3D-Check gemacht, weil der muss ja dann in der Nähe sein irgendwo. Ähnlich ist es mit einem Schweißerlaubnisschein oder Feuererlaubnisschein, wie es wir nennen, wo dann eben der Brandmelder abgeschaltet wird, Feuerlöscher paratgestellt wird und so weiter. Also diese arbeitssicherheitstechnischen Aspekte. Und so haben wir für diverse Themen eben sage ich mal, ein Prozess. Das fängt schon an, wenn ein Handwerker zu uns reinkommt. Wir haben so ein Fremdhandwerkerbüchle. Es wird einem dann ausgehändigt. Da stehen alle unsere Regeln drin. Hinten ist ein kleiner Test drin, den man ausfüllen muss. Und erst dann darf man eben aufs Gelände. Ja, jetzt neuerdings auch nur mit Corona-Test aufgrund der Pandemie. Da muss man eben entweder einen negativen Test mitbringen oder bei uns sich testen lassen. Also wir haben ein eigenes Zelt, wo wir eben eine Teststation aufgebaut haben und da können dann eben, also montags werden alle Mitarbeiter von uns getestet, jeden Montag und donnerstags gibt es das Angebot eben auch noch und wenn Fremdhandwerker kommen, Dann dürfen die eben, egal an welchem Tag, dürfen die zu uns in die Sunny-Stelle und werden dementsprechend auf Corona getestet. Und wenn sie negativ sind, dürfen sie dann eben ins Werk.
Sehr pragmatisch gelöst, finde ich gut.
Ja.
Gefällt mir.
Ja, ich glaube, in der Zeit, wir wollen ja alle wieder raus zum Back to the Normal und da muss jeder so seinen Teil dazu beitragen. Und es ist ja für größere Unternehmen, sage ich mal, ein leichtes, die Tests zu machen.
Jetzt hast du gerade wieder ein wunderbares Stichwort geliefert, ohne dass du es wusstest. Und zwar Back to the Normal. Du bist jetzt ja im Endeffekt bist du ein Handwerker im Industriebetrieb, wenn man dich mal kurz beschreiben möchte, ohne jetzt mal deine Qualifikation dazu zu nehmen. Was ja viele von unseren Handwerkern oder was viele Handwerker sagen, sie können nicht im Industriebetrieb arbeiten, weil sie quasi dann nicht die Freiheit haben, also wie jetzt zum Beispiel ein Dachdecker oder so, ich kann nie am Band arbeiten oder wie auch immer. Wie definierst du Freiheit im Sinne von, wie ist es für dich, als jetzt in einem Industriebetrieb Freiheit zu haben?
Boah, ich glaube, ich habe unendliche Freiheiten. Das genieße ich auch an meinem Job. Ich habe einen Traumjob. Ich kann morgen meine Chefin anrufen, also Frau Hoppe-Ritter, die Inhaberin, die Nummer in meinem Handy eingespeichert und dann bereden wir das und dann ist das eine Frau ein Wort, ein Mann ein Wort und dann setzen wir Dinge um. Ich kann ganz viel auch ausprobieren. Ich habe jetzt eine App eingeführt für unser Büro, zum Büroarbeitsplätze buchen und Sensoren dran geschraubt, einfach nur mal, um es zu testen. Und da kriege ich auch nie, glücklicherweise nie ein Veto. Ich habe so ein bisschen, ich darf einfach machen. Und das genieße ich auch unheimlich an meinem Chef, dass der die Leine in Anführungszeichen sehr lang lässt und sagt, Benny, mach mal, mach einfach mal. Und wenn es gut wird, wird es gut. Und wenn es nichts wird, dann lern daraus und dann mach es nächstes Mal anders. Und das genieße ich schon unheimlich. Das ist für mich Freiheit. Ich kann, wenn ich morgen beschließe, ich fahre nach Berlin und halte da einen Vortrag, dann fahre ich morgen nach Berlin und halte da einen Vortrag. So viel Vertrauen hat das Unternehmen, dass ich sage, okay, ich werde meinen Job schon gut machen. Also am Ende vom Tag zählt das Ergebnis. Der Weg dahin ist meine Verantwortung. Und ich darf diesen Weg gestalten, wie ich es für gut halte. Jetzt toi toi toi, hat es auch fast immer geklappt. War immer ein guter Weg und das ist für mich, das ist Freiheit. Ich kann mich morgen ausschlafen, dann schlafe ich morgen aus, wenn es meine Arbeit zulässt. Im Gegenzug wissen sie aber auch, wenn heute Nacht um eins das Telefon klingelt und die Produktionslinie steht, wenn irgendwas ist, wissen sie, dass ich komme und helfe. Und das mache ich dann auch gerne ein Stück weit, weil ich weiß, an einer anderen Stelle kann ich mir das wiederholen.
Das ist für mich Freiheit. Das sind ja Rahmenbedingungen, die jetzt das Unternehmen dir gibt in dem Fall. Das heißt, ein bisschen spezifisch, aber andererseits, ich finde, man kann es jetzt auch nicht nur darauf zurückbauen, sondern ich finde, die Rahmenbedingungen, die muss man ja auch selber füllen können, weil nicht jeder kann beschließen, okay, oder nicht jeder kann das nachts um eins verfügbar sein und morgens dann sagen, okay, ich komme jetzt ein bisschen später, aber dafür mache ich den Rest meines Arbeitstages gut. Das ist ja auch, da muss man ein bisschen persönliche Qualifikationen für haben. Und vor allem auch, und das, was du jetzt gerade eben mit diesen Sensoren und der App, da braucht man ja auch irgendwie, sag jetzt mal, einen Kopf, der einem immer wieder Input liefert und einen inspirativ irgendwie neue Ideen in den Kopf schießt. Wo holst du deine Inspiration her? Wie bleibst du auf dem Stand? Wo holst du dir Inspiration? Also gibt es irgendwie Quellen, wo du sagst, boah, das sind irgendwie Gruppen, wo du irgendwie durch gutes Netzwerken auch Input bekommst? Und wie hältst du diese Motivation hoch? Wie machst du das?
Ich bin relativ gut vernetzt, glaube ich, mittlerweile. Also da kommt natürlich viel Input rein. Wir haben so ein Green Table gegründet hier im Stuttgarter Raum. Da sitzen alle Energiemanager in Industrieunternehmen, in größeren. Also da sitzt der Energiemanager vom Flughafen, da sitzt der Energiemanager von ZF Friedrichshafen mit drin, da sitzt von Bosch, sitzen zwei, drei mit drin, von Daimler ist jemand dabei, vom Fraunhofer Institut und so weiter. Und wir tauschen uns so drei, vier Mal im Jahr, tauschen wir uns aus. Wir pflegen dann ein sehr tolles Netzwerk, telefonieren miteinander, wenn es was gibt, da kann man immer Fragen reinschließen. Über den Kreis kommt Input, sitzt auch noch bei der IHK im Energieausschuss hier in der Kammer Stuttgart. Da kommt natürlich auch ein bisschen was rein. Dann natürlich, was heute allgegenwärtig ist, ist natürlich das Internet, LinkedIn etc., Xing, wie es alles heißt. Da kommt natürlich eine Flut an Infos. Aber wo kommen dann letzten Endes die Dinge her, die man umsetzt? Sagen wir, diese Sensoren war am Ende vom Tag, kam über einen Leuchtenhersteller von uns. Wir arbeiten zum Beispiel mit Waldmann zusammen, auch ein Familienunternehmen aus Baden-Württemberg, klassisch solide, haben einen klasse Außendienstler, mit, kommen gut klar miteinander. Der war da und hat gesagt, hey, Herr Fly, schau mal hier, schau dir das mal an, tralala. Und ich sage, okay, cool, komm, testen wir mal. Bring mal 20 Sensoren, bauen wir mal ein, machen wir jetzt einfach mal. Und letzten Endes kommt es dann doch wieder über die Handwerker auch ein Stück weit, die wir so ein bisschen reinholen, mit dem man dann wieder dieses Partnerschaftliche pflegt. Mhm. Auch mein Schreiner hat immer wieder coole Ideen, wo er sagt, komm, das bauen wir so und so, lass uns doch mal das und das machen. Ja, da kommt, ich glaube, wenn man da einfach sich gut austauscht, auch mal einen Kaffee springen lässt, so wie ich es mit dem Jan ab und an mal mache, der kommt auch, wenn er in der Gegend ist, gern mal vorbei, ruft an, sagt, boah, ich bin in der Gegend, gibt es schön einen Kaffee, jetzt mit Corona ein bisschen schwieriger, aber dann darf man da nicht Nein sagen, dann muss man sagen, ja, aber komm rein, ich schmeiß eine Runde, Kaffee, Schokolade, zieht immer.
Bei Frauen und bei Handwerkern.
Ja, genau, ja. Ja, und dann kriegt man doch was mit.
Also mit offenen Ohren und offenen Augen durch die Welt laufen quasi.
Und einfach ein bisschen netzwerken. Mhm. Also so auf der Tonspur kriegt man doch ganz, ganz viel mit.
Ja. Ja, jetzt ist, glaube ich, jetzt sind wir an einen Punkt gekommen, wo wir jetzt sonst zu weit abschweißen dürfen. Deshalb würde ich jetzt gerne die letzte Frage stellen, und zwar, wenn du unseren Hörern noch was mitgeben könntest oder du kannst ihnen was mitgeben, dann kannst du dies jetzt tun.
Was ich euren Hörern mitgeben würde. Ein Sprichwort, was ich gerne im Energiemanagement verwende, und das ist: Energieeffizienz ist intelligente Faulheit. Jeder soll sich einfach Gedanken machen, wie kann er ein bisschen Energie sparen und wie kann er das Ganze noch bequem machen. Beste Erfindung in dem Bereich ist der Bewegungsmelder. Für den Beamten eine Strafe, weil sitzt immer im Dunkeln. Für alle anderen eine super Erfindung, und ich glaube, das hat mir jetzt in meinem Werdegang als Energiemanager schon unheimlich viel geholfen. Wenn man drüber nachdenkt, wie kann ich es einfach machen, wie kann ich es bequem machen, dann wird es meistens auch effizient.
Ja, wunderbar. Mit diesen schönen Worten rappen wir den Podcast ab für die Woche. Vielen lieben Dank für deinen Besuch. Es war wunderbar.
Gerne, gerne.
Einfach immer
fleißig wieder Schokolade essen.
Fleißig immer. Schokolade essen, genau. Das machen wir sehr gern.
Wunderbar. Ciao.
Mach's gut. Ciao, ciao.
Ciao.